Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Hier hörst du echte Geschichten und Erlebnisse von echten jungen Leaderinnen, die gerade auf dem Weg zur Weltfrauschaft sind. Also auf ihre eigene Art und Weise Businesswelt erobern. Lass dich inspirieren und hol dir Tipps und Tricks für deinen eigenen Weg. Präsentiert von Florina Baumann und Patrick Freudiger. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder vielleicht Nacht, je nachdem, wenn ihr uns gerade zuhört. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid beim BeBest Podcast und wir für euch wieder eine spannende und inspirierende Frau dürfen vorstellen. Heute haben wir wieder mal jemanden ganz anders da. Unsere heutige Gästin ist sehr vielseitig. Sie ist Kantonsrätin im Kanton Solothurn für die Grünen. Und hauptberuflich ist sie Geologin und aktuell beim Kanton Zürich zuständig für Altlastensanierungen. Das ist vermutlich, ich weiß es nicht ganz genau, aber so wie es klingt, ein sehr spannender Job und eben mal ganz etwas anderes, weil sie somit sehr viel mit Baustellen zu tun hat. Aber vermutlich wird man da auf der Baustelle nicht gerade mit offenen Armen empfangen, könnte ich mir vorstellen, wenn man so eine Altlastensanierung durchsetzen muss. Wie sie als junge Frau auf der Baustelle ankommt und was genau eine Altlastensanierung ist, erfahren wir sicher heute von Marlene Fischer persönlich. Herzlich willkommen, Marlene. Schön, bist du heute bei uns.
Hallo zusammen, merci vielmals für die Einladung.
Hallo Marlene.
Du hast uns sicher auch drei Fakten über dich mitgebracht. Welchen Bär willst du uns aufbinden, Marlene, wenn wir schon alle Berner Dialekt haben?
Ja, guten Morgen, merci, dass ich da sein darf. Ich habe lange überlegt und mit vielen Kolleginnen von mir geredet, was jetzt könnten coole drei Fakten sein. Und das Erste ist, dass ich im Gymnasium bei ihrer reinen Frauenklasse war. Und nach dem Gymnasium habe ich gedacht, ich muss mal etwas anderes machen, nicht mehr eine reine Frauenwelt. Dann habe ich überlegt, ob ich nach dem Gymnasium ins Militär oder eine Maurerlehre machen soll. Und habe mich dann für eine Maurerlehre entschieden. Das Zweite ist, dass ich auch wieder in einer reinen Frauenklasse war im Gymnasium. Weil ich habe den Schwerpunkt Philopäd und Psyche hatte. Und das hat eigentlich alles darauf gefußt, dass ich einen mega Crush hatte auf dem Bushido, dem Deutschrapper, und habe immer Bewährungshelferin werden, um den, um den bösen Jungs so ein bisschen helfen. das ist nicht gerade die löblichste Motivation, um Bewährungshelferin zu werden. Ich habe, mal schauen, was daraus geworden ist im Verlauf von meinem Leben. Und das Dritte ist, dass ich an meinem Schlüsselanhänger einen pinkigen Anhänger habe, wo drauf steht «I am a rich man» und ich versuche wirklich so selbstbewusst durchs Leben zu gehen und mir so viel zuzutrauen, als wäre ich ein reicher Mann und seitdem geht es ein bisschen besser.
Kennst du vielleicht den Spruch von Cher, wo sie Mutter ihr sagt «You have to marry a rich man» und dann sagt sie «I am a rich man».
Genau. Ich glaube, das ist genau das, was man so ein bisschen braucht im Leben, die Attitude als junge Frau.
Sind wir gespannt, wie immer, die Fakten am Ende auflösen und vielleicht kommt ja das eine oder andere schon raus, wie ob du eine Maurerlehre hast gemacht oder nicht.
Ja, aber fangen wir vorne an. Fangen wir vorne an. Wie ist Marlene aufgewachsen?
Ja, die Marlene ist wirklich auf dem Land aufgewachsen, Zutzisdorf, irgendwo zwischen Burgdorf und Solothurn im Mittelland. Ich hatte einen jüngeren Bruder, der jetzt nicht mehr klein Bruder ist, weil er ist irgendwie knapp 1,90 und ich bin nicht mal 1,60. Darum kann ich nicht sagen, ein kleinerer Bruder, es ist wirklich ein jüngerer Bruder. Dann bin ich ganz klassisch auf dem Land in die Schule und es hat immer geheißen, geht ja nicht in Gimmer, da gehen nur Leute her, die nicht wissen wollen, was sie machen mit ihrem Leben, faul sein und nicht arbeiten wollen. Darum hat man uns da immer abgeraten davon. Ich bin dann trotzdem in Gimmer, in Burgdorf. Und das war sehr spannend gewesen, weil ich glaube, die meisten Gimmer haben ja vielleicht einen relativ akademischen Zirkus in Anspruch, irgendwie ein städtisches Einzugsgebiet. Aber der Gymnasium Burgdorf ist wirklich so einfach das ganze Emmental, das dort ist hergekommen. Und das war ja sehr spannend gewesen. Und das ist so, wie ich mehr oder weniger aufgewachsen bin, glaube ich.
Wie hast du dann ins Berufsleben gestartet? Bist du dann direkt ins Berufsleben oder noch studieren? Also Maurerlehre oder Studium?
Genau, jetzt muss ich auflösen, Maurerlehre oder Studium. Ich hatte tatsächlich eine reine Frauenklasse im Gymnasium, das stimmt. Und der Grund war, dass wir den Schwerpunkt hatten, Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Und das hat dann zumal eigentlich fast nur Frauen interessiert. Und dann haben wir wirklich eine reine Frauenklasse gehabt dort. Das hat auch so dazu geführt, dass wir im Physikunterricht oft wie gar nicht so wirklich gerechnet haben, sondern die Lehrer haben uns aber so Experimente gezeigt, wie man es den PrimarschülerInnen könnte näher bringen, weil wir das brauchen wir dann sicher mehr als können zu rechnen in unserem Berufsalltag. Ja, und dann habe ich doch so ein bisschen den Bruch gebraucht und habe gefunden, nein, irgendwie stimmt das nicht, irgendwie, jetzt muss ich das gerade auflösen. Ich wollte immer eben Bewährungshelferin werden, weil ich den Bushido so cool gefunden habe. Das stimmt leider. Stehe ich mich ein bisschen dafür. Ja, und dann bin ich aber von diesem Weg abgekommen, habe den Bushido irgendwann nicht mehr so cool gefunden. Und dann habe ich gefunden, ja, nein, ich will mal etwas ganz anderes machen. Ich will mir das grösste Haifischbecken werfen, was es gibt für mich. Etwas, wo mir niemand zutraut, was nicht so mein vorzeichneter Weg war. Ich habe sehr eine gute Deutschmatur gemacht, habe mir den besten Aufsatz geschrieben und es war immer so ein bisschen, ja, Bewährungshelferin oder Politik und Psychologie studieren. Und dann habe ich irgendwann gefunden, nein, ich gehe an die ETH. Also ich habe keine Maurerlehre gemacht, ich bin nicht ins Militär, aber ich bin an die ETH, also auch komplett außer meiner Comfortzone, irgendwie ein Weg, der sich nicht so abzeichnet hat. Ich habe dann auch recht gelitten. Im Basisjahr an der ETH hat man vor allem naturwissenschaftliche Fächer, Mathe, Physik, Chemie und all die Fächer hatte ich am Gymnasium nur so gehabt, wie man es halt Primarschüler vermittelt. Und ich habe gar nicht wirklich gewusst, wie das alles funktioniert und wie man rechnen kann und so. Und ja, dann habe ich wirklich in diesem ersten Jahr mega durchbeissen müssen, weil ich habe Erdwissenschaften studiert im Bachelor, also Geologie. Und ich bin dort an dem in diesem Einführungstag gewesen. Und dann waren dort alle mit ihren Wanderschuhen und den Wanderhosen, so in den Camouflage-Farben mit den Rucksäcken. Und ich hatte dann das Gefühl gehabt, weißt, ich komme vom Land auf Zürich in eine grosse Stadt, weißt, cooles Studieleben. Und ich habe mich so richtig schick gemacht, also hohe Schuhe an, Strümpfe, so kurze Hotpants, mega schön geschminkt, so rote Lippen. Ich dachte so, wow, weißt, jetzt komme ich aus dem ländlichen raus in die grosse Stadt, also cool. Und dann bin ich dort wirklich so, ich glaube, ja, schon ein bisschen aufgefallen zwischen all den Leuten in den Wanderhosen und den Wanderschuhen. Und das war für mich ein mega Kulturschock gewesen. So die Szenen, vor allem Männer, vor allem halt so Naturburschen und dann ich irgendwo dazwischen. Und ja, dann muss ich sagen, nach anfänglichen Berührungsängsten haben wir doch recht gut zueinander gefunden. Und ich glaube, ich habe mich dann so ein bisschen eher angenöchert in ihrer Szene, habe er entdeckt, dass ich auch gerne wandern gehe, bin viel in die Berge und bin dann ja, auch ein bisschen auf diesen Weg so ein bisschen eingeschlagen.
Spannend. Also, aber natürlich, die Frage, die mich umtreibt, ist, kommt man um Himmels Gottes Willen auf die Idee, Geologie zu studieren? Und vor allem, wie du vorher gesagt hast, Alternativen wären gewesen, eben Psychologie oder Sozialhelferin, nein, Bewährungshelferin werden. Das geht es um einen Menschen. Und in der Geologie geht es ja primär um tote Materie.
Genau, geht es vor allem um Steine.
Also, wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, das ist wirklich ein lustiger Zufall, wie eigentlich das meiste in meinem Leben, was sich so irgendwie ergeben hat. Ich habe im Gymnasium zu Burgdorf einen Lieblingslehrer gehabt, der Herr Piller, und der hat alles ganz toll vorbereitet. Und bei dem hatte ich Geografie gehabt. Und weil der Lehrer so gut war, hatte ich plötzlich Geografie als Nebenfach gehabt. Und habe dann meine Maturarbeit auch durch so einen Zufall über Fracking gemacht, also unkonventionelle Erdgasförderung. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, hey, das interessiert mich total. Das finde ich super, das mit diesen Steinen. Und dann habe ich eben überlegt, ob ich an der ETH Erd- oder Umweltnaturwissenschaften studieren will. Dann habe ich Münzen geworfen. Das ist kein Witz. Und dann habe ich auch Erdwissenschaften studieren. Und das ist eigentlich, glaube ich, nur wegen dem einen Lehrer im Gymnasium, der das Fach so gut unterrichtet hat, dass es mir dort so der Ehrmut reingenommen hat, dass ich dann dort gelandet bin. Dann habe ich mich nicht dagegen gewehrt, dann habe ich das einfach gemacht.
Super.
Ja, und mittlerweile stehst du ja im Berufsleben, oder?
Genau.
Und arbeitest als Projektleiterin für Altlastensanierungen, das heisst wirklich dass du dich auch mit Giftstoffen im Boden musst beschäftigen musst. Und vor allem auch viel wieder mit Menschen.
Genau.
Kannst du mal schnell erklären, was du so machst?
Genau, es ist ja nicht so ein Job wie irgendwie eine Lehrerin oder so, wo einem sehr geläufig ist, was man dort so macht. Und meine Aufgabe ist wirklich, dass wenn der Zeiger vor Uhr auf 11:55 steht und der Schaden schon passiert ist und das Gift schon im Boden ist, dann ist eigentlich meine Aufgabe, den Zeiger zurückzudrehen und das wieder gut zu machen. Und das heisst, wir gehen dort her, wo Chemieindustrieareale sind, wo Gift im Boden ist gelangt und tun das irgendwie aus dem Boden entfernen. Meistens tun wir es ausbackern. Das heisst, ich tue hauptberuflich eigentlich Giftmüll ausbackern. Jetzt die letzten 3 Jahre bin ich in der Privatwirtschaft gewesen und habe das wirklich noch vor allem vor Ort auf der Baustelle gemacht. Neben der Backerschaufel gestanden, bin neben dem Dömper gestanden, bin überall mitgefahren und habe den harten Jungs auf der Baustelle gesagt, wie sie den Giftmüll aus dem Boden entfernen sollen. Ja, das hat mich sehr spannend gedacht, weil du kommst in Situationen, wo du als junge Frau Akademikerin vor dem Backer stehst und im Backer hockt ein 65-jähriger Typ, der seit 40 Jahren nur backert und das kann dann mega gut. Und du kannst aber nicht backen, dann musst du ihm sagen, wie er jetzt backen soll. Das habe ich immer sehr spannend gefunden, wie man in so Situationen, die kommunikativ vielleicht vor der Ausgangslage relativ schwierig sind, wie man dort am besten zusammenarbeitet. Und ich glaube, das hat mich sehr weitergebracht und auch für Politik.
Und wie macht man das? Was ist jetzt das Erfolgsrezept, dass es funktioniert?
Also ich glaube, für mich ist es wirklich, dass man aufrichtige Wertschätzung empfindet gegenüber den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet und wirklich anerkennt, dass jede Person irgendetwas kann, was man gar nicht kann und dass das wichtig ist und dass man das braucht, um weiterzukommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass das nicht gespielt ist, sondern dass man das wirklich so empfindet, weil ich glaube, das kommt auch mega an, dass man wirklich Respekt hat gegenüber den Fähigkeiten des anderen und ihm auch aufzeigen kann, wieso es jetzt zum Beispiel aber auch mehr braucht, dass wir das zusammen lösen können.
Okay, super. Jetzt hast ja du noch einen zweiten Karrierepfad eingeschlagen, he? Nämlich der von der Politik. Ja. Ist das bewusst die Entscheidung gewesen, Zufälligkeit? Hat es da irgendeine Figur gegeben, die dich inspiriert und angeleitet hat? Also Stichwort Geografielehrer. Es war dann eine andere Bezugsperson, gehabt, die dich auf die Idee gebracht hat. Das hat etwas.
Ich glaube, für die meisten Sachen in meinem Leben ist das so etwas, wo ich so ein bisschen reingestogelt bin oder wo ich es passieren lasse. Ich war immer relativ politisch gewesen, aber habe immer gefunden, es gibt eigentlich keine Partei, die mir wirklich zu 100% entspricht. Und dann bin ich im Studium so ausgelastet gewesen und habe gedacht, so, nach dem Studium tritt ihr eine Partei bei. Und so von meinem beruflichen Hintergrund ist mir relativ klar gewesen, ja, als Umwelt- und Naturwissenschaftlerin schlussendlich, das sind dann die Grünen. Und dann bin ich relativ kurz vor der Kantonsratswahl, irgendwie ein halbes Jahr, bin ich an meine erste Veranstaltung gegangen bei der Grünen Region Olten. Und dann haben die Leute gesucht, die auf die Liste gehen, also Listenfüller, Listenfüllerinnen für Kantonsratswahlen. Und dann haben sie gefunden, du wärst doch noch jemand. Irgendwie. Und ich habe gefunden, hey, also weißt du ja, das ist das erste Mal, als ich mit Parteipolitik in Berührung komme. Ich habe noch keine politische Erfahrung, geschweige denn irgendein Mandat gehabt. Ja, nein, das mache ich nicht. Und ich habe es mega anmassend gefunden, mir das irgendwie zuzugestehen, mich auf eine Liste zu schreiben. Und dann bin ich an den zweiten Parteianlass gegangen und dann nach 5 Bier habe ich mit einer aus der Partei geredet und sie hat gefunden, weißt, das fühle ich alles auch, aber es geht so um herzustehen für die gute Sache, um einfach den Kopf zu geben für das, was man eine gute Sache findet. Das hat mir eingeleuchtet, so als so quasi als so gemeinnützigen Dienst an der Partei irgendwie mir auf die Liste zu schreiben. Ja, dann habe ich das gemacht und dann bin ich ganz überraschend wirklich dann auch gewählt worden, beziehungsweise ich konnte am Wahltag nachrutschen im Kantonsrat, weil ein Parteikollege von mir gleichzeitig noch Stadtrat wurde und nur ein Mandat hat angenommen. Das heisst, es ist wirklich etwas, was ganz zufällig ist, passiert. Ich muss sagen, ich hatte auch am Anfang gerade recht Mühe damit, weil ich das Gefühl hatte, das geht doch nicht. Irgendwo mir das viel zu wenig erarbeitet habe, wo viel zu wenig politische Erfahrung hat, gerade im Kantonsrat, also ich hatte wirklich eine ziemliche Lebenskrise gehabt. Und habe dann mit ihm, wo mir der Sitz hat abgegeben, ein Gespräch gesucht und habe mich dann so ein bisschen besänftigen und beschwichtigen und mir helfen, das zu verarbeiten, dass ich das andere auch annehmen konnte. Dass es sich dann okay für mich hat angefühlt.
Wie hast du jetzt das erlebt? Weil es ist ja, eben, du wirst die inhaltlich ja zu ganz vielen Fragen wirst können Stellung beziehen, wo die vielleicht bis jetzt noch überhaupt nie wirklich damit auseinandergesetzt hast. Und du wirst wahrscheinlich auch die größere Herausforderung haben, den Wust an Papier, was zur Vorbereitung und Nachbereitung von Sitzungen und Sessionen gibt, das irgendwo zu verarbeiten. Und wie erlebst du das so?
Also am Anfang habe ich mir sehr viel Druck gemacht, gerade weil ich das Gefühl hatte, hey, ich weiß noch nichts und ich kann noch nichts und jetzt bin ich hier, dann muss ich es wirklich so gut wie möglich machen. Und dann habe ich wirklich Unmengen von Zeit investiert, alles durchzulesen und alles zu verstehen. Das hat mich dann mit dem auch weitergebracht. Und nach einem Jahr habe ich das Gefühl, habe ich so den Prozess so ein bisschen verstanden. Und dann habe ich auch gemerkt, dass in der Schweiz haben wir ja wirklich das Milizsystem. Das heisst, alle Leute in der Legislative, im Parlament sind keine Berufspolitiker oder Berufspolitikerinnen. Und es ist okay, wenn man nicht Perspektive hat von einer Politikwissenschaftlerin auf das Ganze. Das ist der Sinn von dem Ganzen, dass ich meine berufliche Perspektive kann mitbringen kann. Mein Hintergrund, der vom Studium her nicht Politikwissenschaften ist, und dass ich Milizpolitik da sein bringe. Ich glaube, mittlerweile habe ich mich mit dem ziemlich gut arrangiert. Was vielleicht auch noch lustig ist, ich habe einen recht steilen Start hergelegt. Ich bin nicht nur mehr Kantonsrat gewählt worden, ohne dass ich jemals ein politisches Mandat hatte oder parteipolitische Erfahrung. Ich habe in meiner ersten Session der neuen Legislatur die Eröffnungsrede halten als jüngste Kantonsrätin. Das heisst, bevor ich irgendjemandem jemals so zugelassen im Kantonsrat, musste ich jetzt die Legislatur eröffnen. Also etwas, was auch 4 Jahre passiert. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Todesangst gehabt.
Und wie ist es gelaufen?
Ich glaube, es ist sehr gut gelaufen. Also es ist, glaube ich, sehr gut angekommen bei allen anderen. Ich habe es mir jetzt gerade vorletzt wieder angeschaut, das Gefühl gehabt, es ist okay gewesen, aber mehr auch nicht. Aber ganz viele Leute sind auf mich zugekommen und gefunden, es war mega gut gewesen. Aber ja, ich glaube, mit dem muss ich mich so ein bisschen, ich glaube, das kennen noch viele Frauen, vor allem, dass man muss zu 150% abliefern, dass man etwas knapp gut findet. Und wenn man so zu 100-120% den Auftrag erfüllt, sagt man, ja, ist so ganz knapp okay. Und ich glaube, das kennen noch viele andere, das Gefühl.
Also die Bescheidenheit, die wir am Anfang haben, besprochen mit dem Schlüsselanhänger, wo man sich ein bisschen mehr zutrauen soll.
Ja, wahrscheinlich. Oder dass man immer einfach viel zu hart ist mit sich selber. Irgendwie, dass man nicht akzeptiert, dass gut genug ist, sondern dass man immer das Gefühl hat, man muss außerordentlich gut sein und phänomenal, dass es reicht.
Was denkst du, woher kommt das?
Ich glaube, das ist eine ganz grosse Frage. Und ich habe, glaube ich, ganz lange in meinem Leben immer das Gefühl gehabt, das sei eine persönliche Schwäche. Das ist etwas, was an mir liegt. Dass ich einfach nicht schaffe, mit dem umzugehen und dass es meine eigene Schuld ist, dass ich so eine Differenz habe zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung. Und dann sind 2 Sachen passiert in meinem Leben. Das erste ist, ich habe vom Imposter-Syndrom gehört. Also das Hochstapler-Syndrom. Da geht es so darum, dass man immer das Gefühl hat, man erschleiche sich alles und man genüge gar nicht und man spiele allen nur vor, dass man etwas könne, dabei könne es man gar nicht. Und das habe ich so fest gefühlt, und das hatte ich an jeder Bausitzung am Anfang gehabt, wo ich dachte, irgendjemand lasse mich auffliegen, dass ich nur tue, als könnte ich eine Baustelle leisten, aber das gar nicht gehabt. Und ich habe immer so ein bisschen darauf gehofft, dass insgeheim, dass das irgendjemand macht, das hat mich so erleichtert, wenn man mich auffliegen in dieser Rolle. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist die Realität, das, was ich fühle, sonst würde ich es nicht fühlen. Und dann habe ich den Begriff gehört vom Hochstapler-Syndrom, dann dachte ich, voll, im Fall wirklich. Ich glaube, das ist das eine, was passiert ist.
Super Beispiel für das.
Und was war das zweite?
Das zweite ist, glaube ich, wirklich, dass ich mich habe, dass ich anfange Politik machen und mich mit Politik anfange befassen und Feminismus, dass ich gemerkt habe, hey, das geht ja nicht nur mir so als Einzelperson, weil das an mir als Einzelperson liegt, sondern das geht im Fall ganz vielen Frauen so, weil vielen Frauen wird eingeredet, dass sie sich Sachen nicht so zutrauen und nicht viel Raum nehmen und nicht zu laut sein und am besten einfach warten, bis sie an der Reihe sind und fleissig und zurückhaltend und harmoniebedürftig sind. Und ich glaube, Männer oder junge Buben wird viel mehr mitgeben, hey, du kannst das, trau dir das zu, komm von dieser Klippe, komm vom 5 Meter. Und ich glaube, Mädchen wird eher mal gesagt, so, hey, ja, du musst das ja nicht so machen. Also ich glaube, irgendwann, wo ich gemerkt habe, das ist im Fall nicht nur mein persönliches Problem als Privatperson, sondern das ist strukturell und das geht ganz vielen Frauen so, wegen dem und dass ich auch gemerkt habe, hey, ich glaube, das meiste, was ich mir nicht zutraue oder wenn ich das Gefühl habe, kann ich nicht und mache es trotzdem, ist das Hochstapler-Syndrom. Ich glaube, als ich diese zwei Sachen gemerkt habe, hat es bei mir mega einen Knopf auf da.
Ja, absolut. Das ist sicher etwas, was super ist für unsere HörerInnen, das auch mal zu hören, oder? Weil das ist ja etwas, was es immer wieder gibt. Erstens mal eben das Imposter-Syndrom. Ist sicher gut, das zu hören, dass etwas verbreitet ist in dem Sinn, gerade bei Frauen. Und eben, dass es vielleicht auch ein strukturelles Problem ist, wo ihre Erziehung vor Gesellschaft eigentlich schon entsteht. Also, das ist extrem wichtig, sich dessen bewusst zu sein und vielleicht auch aktiv dagegen anzukämpfen, wie du das jetzt auch gemacht hast.
Also vom Imposter-Syndrom sind Männer natürlich genauso nicht gefeit davor. He? Also der Fake it till you make it ist eher beim männlichen Geschlecht noch fast ein bisschen ausgeprägter. He? Eben, dass man mal mit übersteigertem Selbstbewusstsein irgendetwas macht. Und umso mehr er eigentlich den Effekt hat vom, eigentlich bin ich so ein kleiner Hochstapler und irgendeiner merkt es dann. Das würde ich sagen, das ist nicht so frauenspezifisch. Und das andere ist wirklich das Thema, wie die, wo ich es zulassen, wo Kinder haben oder vielleicht mal Kinder wollen, wie die Mädchen und die Buben grosszogen werden.
Absolut.
Also da kommt das Ganze her. Es ist, glaube ich, fast weniger eine gesellschaftliche Fragestellung als eine Fragestellung, was in Familien innen passiert. Ah. Dass man diesen Mädchen das Selbstbewusstsein gibt, das sie brauchen, um können zu bestehen.
Da würde ich widersprechen im Fall. Okay. Also ich habe das Gefühl, in meiner Familie habe ich das viel weniger mitbekommen. Und dort war ich die grosse Schwester. Ich habe, glaube ich, sehr schnell viel Verantwortung übernommen. Ich war sehr selbstständig. Also ich habe das Gefühl, für mich ist es eher etwas, was gesellschaftlich ist reingekommen. Vielleicht eher in der Schule oder im Umfeld oder so. Und wo ich jetzt persönlich das gar nicht das Gefühl hatte, dass das von Familie mir ist mitgegeben worden, sondern wirklich eher so von der ganzen Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind, wie Frauen dargestellt werden, in Lieder, in den Medien, irgendwie eher so Sachen.
Absolut. Ich glaube, Film, Medienbranche etc., das hat so viel Einfluss auf die Wahrnehmung. Sei jetzt das eben zum Thema Wahrnehmung von Frauen oder wie Frauen, Mädchen, Buben, was auch immer sollten sein oder eben auch nicht sein. Es geht aber auch in andere Richtungen wie LGBTQ-Geschichten, wo einfach durch das, dass zum Beispiel in Filmen halt die Rollen ganz anders dargestellt werden, kann sich auch eine ganze Gesellschaft eigentlich verändern. Oder die Medienbranche beschäftigt sich aktiv damit im Moment, wie viel das, oder wie und wie viel das über Frauen geschrieben wird oder über Männer zum Beispiel oder über andere Themen, oder? Also das ist sicher etwas, was aktiv muss getrackt und auch verändert werden. Es gibt zum Beispiel die Initiative Equal Voice, wo sich genau eben mit so Sachen beschäftigt in der Medienbranche. Ich glaube, das hat sehr viel Einfluss, da gebe ich dir absolut recht.
Also ich habe das auch gemerkt, so in meiner Jugend, wir haben immer die American-Thai-Filme geschaut. Ich weiß nicht, ob die das noch kennen. So ganz furchtbar trashige Filme. Und ich muss sagen, ganz lang ist das ganz fest in mir drin gewesen, so als Wertvorstellung. Und rational habe ich wie schon gewusst, irgendwie als erwachsene Person, irgendwann so, nein, das geht nicht, der Humor ist nicht okay gewesen. Das meiste, was dort gemacht werden, sind auf irgendeine Art übergriffen, so physisch oder psychisch. Aber ich muss schon sagen, dass irgendwo tief in mir drin hat sich so ja, so das Bild von Frauen und Männern, wie Frauen sind und Männer sind, wo jetzt überspitzt in diesen American Pie Filmen drin ist oder in Vampire Diaries oder so ganz viele Serien und Filme aus den 90er und 2000er, das habe ich ganz fest noch irgendwo eingekerbt in mir. Und ich muss aktiv daran arbeiten, dass ich die Kerbe irgendwie rausschleife. Und es ist Arbeit, weil wenn ich irgendwie nicht überlege und es nicht reflektiere, ist das irgendwo noch in mir drin. Und wenn ich das rational gesehen ganz, ganz furchtbar finde und überhaupt nicht unterstütze. Ja, und dann ja Hoffnung, weil ich das Gefühl, die jetzige Jugend wächst mit viel diverseren Filmen auf, viel diverseren Medienrepräsentation und einem ganz anderen Umgang in der Öffentlichkeit zwischen den Geschlechtern. Und das macht mir doch Hoffnung, dass für sie Sachen, die für mich jetzt neu sind, die ich aktiv lernen muss, selbstverständlich sind und ihre Kerben so ein bisschen schöner sein, was sie mit sich tragen aus der Jugend.
Okay, also jetzt aber gleich hier noch eine Frage, die mich natürlich Wunder nimmt, ist, um Himmels Gottes Willen, wie kommst du dazu, auf einen Bushido zu lernen? Rapper kennzeichnet sich ja das durch eigentlich zum Teil frauenverachtende Aussagen oder gröbster Art und Weise, he? Also maximal politisch inkorrekt, oder? Versuchen die sich zu profilieren.
Vielleicht wegen American Pie.
Jetzt bereue ich schon fast, dass ich das gesagt habe in einem Podcast. Also darf ich schnell noch sagen, ich war so zwischen 10 und 13 gesehen. Die Welt war dann noch ein bisschen anders. Okay. Ich habe immer sehr gerne Rapmusik gehört. Immer noch. Es hat sich ein bisschen geändert. Bushido höre ich jetzt wirklich nicht mehr. Muss ich zugeben. Ich weiss nicht. Keine Ahnung. Er hat noch so gut ausgesehen.
So ein bisschen gefährlich.
Ja, voll. Und ich glaube, dann ist das auch noch, oder einmal für mich mit so 13, ist das wie so noch gewesen, so, ja, weißt du, das ist so ein harter Mann, so eine, wie man halt so sein als Mann, habe ich irgendwie dann wahrscheinlich gefunden. Du, ich weiß auch nicht, das habe ich mich nicht mit Raum bekleckert, für wen ich geschwärmt habe mit so 12, 13.
Also, aber um es vielleicht aufzulösen, für was steht Marlene heute?
Ja, nicht mehr für Bushido, muss ich ehrlich gesagt sagen, ja, wirklich nicht.
Was sind so die Werte, die dich antreiben?
Ganz fest Wertschätzung für andere Menschen und Empathie. Und dass ich das Gefühl habe, wir sollten eine Welt schaffen, wo die meisten Menschen abholt. Für was stehe ich sonst noch? Natürlich als grüne Politikerin für Umweltschutz, für eine lebenswerte Zukunft. Vielleicht noch ein bisschen konkreter. Also was mir politisch mega am Herzen liegt, ist Kreislaufwirtschaft in der Baubranche. Aber ja, sicher für ein respektvoller Umgang miteinander, möglichst eine Chancengleichheit erreichen für Menschen mit allen Hintergründen, für alle Geschlechter, alle soziokulturellen Schichten. Aber das hätte ich mir vielleicht vorher so überlegen.
Sag vielleicht noch ein Stichwort Kreislaufwirtschaft.
Mich würde besonders interessieren, warum Kreislaufwirtschaft? Du hast nämlich einen besonderen Grund, oder?
Ja, also ich habe auf den Baustellen immer gesehen, was das für immense Massen an Material sind, die beim Rückbau anfallen. Also ganz viel Beton, ganz viel Auswurf, der dort rumliegt, den ich immer gesehen habe, als ich Fachbauleitung gemacht habe. Und von dem ist das meiste, oder jetzt im Kanton Zürich die Hälfte davon, einfach nach auf die Deponie gefahren. Und füllt der ganze Deponierraum, den wir in der Schweiz haben. Und dann habe ich mich damit befasst und gemerkt, dass 85% des gesamten Abfalls in der Schweiz fallen in der Baubranche an. Und wir haben alle immer das Gefühl, so Kreislaufwirtschaft, das ist wirklich das Wichtige, quantitativ ist, dass wir alle unser PET-Fläschchen, PET-Sammlung tun. Aber das ist gar nicht so. Also das ist auch super, das müssen wir auch machen. Aber so die richtig grossen Massenflüsse, die fallen in der Baubranche an und weitestgehend unter dem Radar für Öffentlichkeit. Das sieht ja niemand. Und zudem hat man nicht so einen Bezug und das sind extrem CO2-intensive und energieressourcenintensive Materialien in extrem grossen Mengen, die einfach auf die Deponie gehen. Und mir ist es ein mega wichtiges politisches Anliegen, dass man die grossen Hebel umlegen will, die es gibt in der Abfallbranche, was die Kreislaufwirtschaft angeht. Und die sind wirklich einfach in der Baubranche. Und das ist so ein grosses Ziel, das ich politisch verfolge.
Jetzt haben wir ja vorher über deine Werte geredet. Jetzt würde es mich noch interessieren, was du als deine Superpower siehst, respektive was bei deinem Be-Best-Test ist rausgekommen, was deine Superpower ist.
Also meine Best Superpower ist Empathie, ist rausgekommen und mit dem kann ich mich recht identifizieren, weil ich habe schon so viele verschiedene Kontexte gelebt. Also ich habe mal in einer WG gelebt, wo wir 12 Leute waren und wir haben mehr Nationalitäten als 12 in dieser WG. Mit einem nigerianischen Mitbewohner, der ganz fest christlich war, einem Asylant aus Afghanistan, sonst von anderen Herkünften, die ganz viele Werte vertreten haben, die ich nicht vertreten habe. Und da habe ich mich zwungenermassen immer mit diesen Meinungen auseinandersetzen müssen. Und auch auf der Baustelle habe ich auch immer gemerkt, hey, es kommt da jeder mit seinen Fähigkeiten, jeder mit seinem packten Rucksack aus seinem Berufsleben, wo ganz anders oder ganz andere Sachen in diesem Rucksack sind, als ich drin habe. Und die sind alle wichtig und nur zusammen geht's. Von dem her habe ich mich sehr repräsentiert gefühlt von der Bi-Best-Stärke Empathie, weil ich doch das Gefühl habe, ich bin relativ gespürig und spüre fest, wo Leute stehen und wo sie herkommen und was es vielleicht auch braucht, dass man einen Kompromiss finden kann.
Was würdest du anderen HörerInnen raten, wenn sie politisch beispielsweise einsteigen wollen oder wenn sie genau in so einem Umfeld arbeiten, wo sie eben mit Fachpersonen zu tun haben, die sie vielleicht im ersten Moment nicht so wahrnehmen, wie sie sollten wahrgenommen werden oder wie sie gerne wetten wahrgenommen werden. Was würdest du unseren jungen Hörerinnen raten?
Zum Beispiel auf der Baustelle mega Demut vor dem Handwerk. Also, dass man anerkennt, dass der Polier auf der Baustelle, dass das so viele Sachen kann, die man nicht kann. Und dass man selber auch so viele Sachen nicht kann, die er kann. Und dass das so ein bisschen die Ausgangslage ist. Und dass man anerkennt, dass es gerade in einem Umfeld, wo ganz viele Leute mit ganz verschiedenen Hintergründen zusammen arbeiten, wirklich alle braucht, um eine Lösung zu finden, die er für hat. Und dass man eigentlich immer, wenn man mit Leuten zusammen arbeitet, gerade wenn es schwierig ist vielleicht anfangs, wenn man es vielleicht so ein bisschen gegen eine Hemmschwelle stößt, wo man in einen Raum vordringt, wo man jetzt nicht so irgendwie die Norm ist, dass man eigentlich immer aufrichtig und wertschätzend und freundlich mit den Leuten ist, immer professionell. Und was ich mega merke, was ganz eine Binsenweisheit ist, aber was mega hilft, ist kill them with kindness. Also wirklich einfach freundlich und professionell bleiben, auch wenn es die anderen vielleicht nicht sind, bis sie merken, dass man etwas kann und dass man anständig ist und dass man Respekt verdient hat.
Ich würde gerne noch ein paar Reflexionsfragen stellen. Du kannst so lange antworten, wie du willst, aber ich kann schon kurz. Das, was dir spontan in Sinn kommt. Wie willst du alt werden?
Glücklich.
Was denkst du, was nimmt mir öfters übel?
Meine grosse Schnur.
Wofür bist du dankbar?
Die Menschen in meinem Leben.
Welche Hoffnung hast du aufgegeben?
Das ist jetzt etwas typisch Weibliches, dass ich irgendwann mal ganz schlank, gross und dünn bin.
Bei welchen Tätigkeiten bist du im Flow?
Tanzen und Wandern.
Was kannst du mal mit Humor ertragen?
Politik.
Und vielleicht noch abschließend, was ist so die Kindheitserinnerung, die dich besonders geprägt hat?
Ganz, ganz viel, ehrlich gesagt. Irgendwie, dass wir kleine Büsse hatten, als ich klein war. Dass ich irgendwie in der Freistunde zwischen 11 und 12 immer allein mit dem Velo durch den Wald gefahren. Bildchen sammeln mit meinem Papi und meiner Mami und meinem Bruder im Wald. Es gibt so einen Hügel, wo mega fest meine Kraft dort ist, die Lug im Emmental. Dort sind wir immer Pilzli sammeln. Und immer, wenn ich irgendetwas irgendwie ausdrücken kann, wo ich her will, gehe ich immer noch auf die Lug heute. Und ja, dort gehen wir immer noch Pilzli sammeln. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, was so das Prägende ist aus meiner Kindheit, ist so das Gefühl auf dieser Lug, wenn man im Emmental ist und so auf die Berner Alpen schaut und so die Ruhe von Natur und das Geborgensein und das im Flow sein vom Pilzli sammeln mit meiner Familie. Ich glaube, so das Gefühl, das mich wirklich so mit von meiner Kindheit, wenn ich irgendetwas müsste auslesen.
Super, mega schön. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen reflektiert. Jetzt würde es mich noch wundern, wo geht dein Weg her in den nächsten 15 Jahren? Was denkst du? Was willst du noch erreichen?
Ich glaube, ich lasse einfach passieren. Das haben, glaube ich, ganz viele von euren Gästinnen schon vor mir gesagt. Das habe ich mega interessant gefunden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das macht nur ich, das so passieren. Aber scheinbar machen das ganz viele erfolgreiche Frauen auch. Ich habe das Gefühl, die besten Sachen in meinem Leben sind irgendwie, oder die wichtigsten Entscheidungen sind recht zufällig getroffen worden. Das heisst, was ich studiere, habe ich Münzen geworfen. Und dass ich jetzt in der Politik bin, ist, weil ich nach 5 Bierjahren gesagt habe, zum Listenfüllerin sein. Darum nehme ich, glaube ich, einfach alles an, was passiert. Ich kandidiere jetzt für einen Nationalrat dieses Jahr. Und wenn das reicht, würde es mich sehr freuen, dass ich eine politische Karriere machen könnte. Und wenn das nicht reicht, dann bin ich sehr, sehr happy in dem Job, den ich jetzt habe. Ich merke, dass ich sehr gerne nichts führe, dass ich immer, wenn ich in Projekte komme, recht schnell irgendwie irgendeine Art von Projektleitung habe, dass ich irgendwie politische Sitzungen oder sonst Sachen, dass ich oft Sitzungsleitung habe. Das heisst, ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie, ja, relativ schnell irgendeine Art von Führungsposition zu haben oder Projektleitung zu haben, aber irgendetwas, das mit Verantwortung übernehmen zu tun hat.
In dem Fall alle, die jetzt Marlene sympathisch finden und sich durchringen können, falls sie es nicht sind, oder vielleicht sogar für die Grünen wetten stimmen, denken daran, Nationalratswahlen, ihr könnt für Marlene eure Stimme in die Urne legen.
Also ich wollte das jetzt gar nicht missbrauchen, um irgendwie Wahlkampf zu machen. Das war wirklich nicht die Idee.
Jetzt haben wir ja eigentlich von deinen Fakten haben wir schon alles herausgefunden. Die Maurerlehre hat nicht gestimmt. In dem Fall, eben, wie wir schon besprochen haben, die Begeisterung für Bushido hat gestimmt. Und der Schlüsselanhänger, wo du dich jeden Tag motivierst.
Genau, ich habe sie in die Kamera. Das liegt oft auf meinem Tisch. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, hey, nein, das darf ich jetzt nicht und so, das kann ich nicht, dann überlege ich mir immer, hey, was würde jetzt ein reicher Mann denken oder wie würde er sich fühlen, dann probiere ich mich so zu fühlen.
Sehr.
Und ich merke es oft, dass es mir etwas schwerfällt, weil ich oft so herrsche mit mir selber bin, dass ich irgendwie zum Beispiel an Kommissionssitzungen oder so nichts will sagen, wenn ich nicht perfekt vorbereitet bin. Es ist mir irgendwie gerade letzte Woche passiert, dass jemand spontan hat gesagt, weil der Präsident nicht ist da, gesagt, jetzt mach es doch du. Und ich bin immer davon ausgegangen, es macht der Vizepräsident, weil das so seine Aufgabe war. Das habe mich wirklich gar nicht vorbereitet. Und irgendwie mein früheriges Ich hat gedacht, absolut nicht, rede ich jetzt, weil ich bin nicht perfekt vorbereitet. Und mein jetziges Ich finde, mal, wieso nicht? Ist okay, wenn ihr alle wollt, dass ich etwas dazu sagen, dann sage ich etwas.
Was symbolisiert für dich ein reicher Mann? Oder was ist ein reicher Mann für dich, weißt, in deiner Begrifflichkeit oder in deiner Vorstellung?
Jetzt müsste ich fast Trump zitieren, aber die Big Dick Energy. Einfach, dass man das Gefühl hat, so. Ja. Dass man das Gefühl hat, nein, ich kann das und das steht mir zu und ich darf das.
Super. Was für einen schönen Abschluss.
Ich muss sagen, ja.
Du kannst das und
ich muss sagen, ich höre immer noch, genau, ich höre immer noch Rapmusik und habe mich da von Bushido ein bisschen weiterentwickelt zu Shirin David. Und sie hat ein Lied, das heisst «Ich darf das». Und das ist super und das höre ich relativ häufig.
Super. Genau. Wir dürfen das und wir können das.
Danke vielmals.
Das ist sicher ein super Schlusswort. Und in dem Sinn möchte ich euch alle noch wieder dazu motivieren, die da zuhören, unseren Podcast zu liken, zu bewerten und weiter zu sagen natürlich.
Und was wir noch fast vergessen hätten. Wie erreicht man dich, Marlene, wenn man mit dir in Kontakt treten will? Also aus auf dem Wahlzettel das Kreuzchen am richtigen Ort zu machen.
Genau, da würde ich mich sehr freuen.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es
schon? Marlene Fischer googeln. Dort findet man eigentlich alle meine Kontaktdaten. Außerdem bin ich auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Also man findet mich recht schnell als Politikerin in der Öffentlichkeit. Ich habe seit kurzem noch einen Wikipedia-Eintrag. Irgendjemand hat mir den erstellt.
Super. Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch allen einen ganz wunderschönen eben Morgen, Abend, Nacht, was auch immer. Und alles Gute und tschüss zusammen.
Ciao. Merci, dass ich da bin.
Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Und du kannst das auch.